SRF 2 Kultur.
Wohin möchten Sie auf keinen Fall fliegen? Der deutsche Komiker und Schauspieler Kurt Krömer ist genau dorthin geflogen, nach Afghanistan. Und er hat darüber ein kleines Buch geschrieben. Ein Ausflug nach wohin eigentlich keiner will. Zu Besuch in Afghanistan heißt es. Gesellschaftsredakteur Raphael Zehnder hat es gelesen.
Ja, weshalb fliegt einer freiwillig nach Afghanistan? Den Komiker Kurt Krömer hat die deutsche Bundeswehr eingeladen, dort 3 Auftritte zu absolvieren, zur Unterhaltung der Soldaten. Natürlich ist ein Komiker, der regelmäßig im Fernsehen auftritt, auch ein Selbstdarsteller, der von seinem Leben erzählt. Das finde ich in diesem Buch weniger interessant, zumal diese selbstbezogenen Passagen an Relevanz gegenüber dem Schauplatz Afghanistan stark abfallen. Ergiebiger sind Kurt Krömers Beobachtungen in Afghanistan. Überall und ständig begleitet ihn das Gefühl großer Unsicherheit. Mit gutem Grund.
«Das ist das Headquarter», sagt der Hauptfeldwebel Kevin. «Ich sehe auf eine weiße Mauer. Vor der Mauer stehen Bäume, ein paar Stellen an der Mauer sind dunkel. Er zeigt auf die Stellen und fängt an zu erzählen. Das, was hier schwarz ist, kommt von Selbstmordattentätern. Letzten Monat. Die standen genau hier davor, haben sich auf ihre Fahrräder gesetzt, vom Leben verabschiedet und sind dann voll bepackt mit Sprengstoff gegen die Mauer gefahren. Die Mauer ist aus Stahl und Beton, mehrere Schichten, da geht nichts durch. Hauptfeldwebel Kevin beschreibt diesen Vorgang ziemlich herzlos und ohne jegliche Emotion. Aber vielleicht muss man das so machen, um nicht bekloppt zu werden und um nicht immerzu daran denken zu müssen, dass das hier Realität ist und dass sich hier zu jeder Zeit und an jedem Ort ein Mensch mit Sprengstoff in die Luft jagen kann.
Die Camps der International Security Assistance Force, ISAF, in Afghanistan sind Hochsicherheitssiedlungen, kleine Bunkerstädte, eingepflanzt in eine feindliche Umgebung. Nur in Konvois aus Panzerfahrzeugen verlassen die Soldaten diese Burgen aus Stahl und Beton. Kurt Krömer will den normalen Alltag der Soldaten erleben. Einen Alltag hinter Mauern, in Panzerfahrzeugen, mit Splitterwesten und Stahlhelmen, in schlecht klimatisierten Containern. Stets in der Angst, ein Scharfschütze könnte auf der Lauer liegen. Krömer, der Militärdienstverweigerer, kommt irgendwann zum Schluss.
«Ich verstehe den Krieg immer noch nicht. Aber ich verstehe die Menschen und ich kann mich in das Gefühl hineinversetzen, wie es ist, wenn man sich den Hintern aufreißt und dafür geächtet wird. Soldaten zählen in Deutschland nur, wenn sie traumatisiert zurückkehren. Dann finden sie statt.»
Die afghanische Bevölkerung sieht Kurt Krömer bei seinem 2-wöchigen Besuch nur durch Panzerglas, aus weiter Ferne oder als Zivilangestellte des Armeelagers. Ein Kontakt ist unmöglich. Deshalb fliegt er wenige Monate später erneut nach Afghanistan, um ein Kabul zu sehen, das auch eine Metropole sei, in der das Leben pulsiert und wo tatsächlich auch gelacht und gefeiert wird. Über Bekannte kommt er tatsächlich ans wirkliche Leben heran, an die Normalität, die, von Wachpersonal mit Kalaschnikows geschützt, im privaten Rahmen stattfinden kann. Ein Leben im Belagerungszustand, bei dem der Gedanke an Sicherheit nie zur Routine werden darf. Ständige Aufmerksamkeit ist gefordert. Man ahnt, wie es Menschen in Afghanistan ergehen mag, die weder Geld noch Beziehungen haben. Seit über 30 Jahren herrscht in Afghanistan Krieg. Was das im Kleinen bedeutet, für die einzelnen Menschen, daran führt uns Kurt Krömers Buch «Ein Ausflug nach wohin eigentlich keiner will» ein Stück näher heran. Das Buch ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen.
Warum schicken Armeen früher eine Marlene Dietrich oder eine Marilyn Monroe oder heute eben einen Komödianten wie Kurt Krömer überhaupt ins Konfliktgebiet? Sinn und Unsinn solcher Truppenbesuche beschäftigen uns weiter in dieser halben Stunde. Rund 85.000 NATO-Soldaten sind derzeit in Afghanistan stationiert. Und auch Schweizer Soldaten sind im Ausland unterwegs, nämlich rund 220 im Kosovo. Ob in Afghanistan oder im Balkan, ein Auslandeinsatz bedeutet Stress und ständig herrscht die Gefahr eines Lagerkollers. Um die Moral zu heben, lassen Armeeführungen immer wieder prominente Kulturschaffende und Politiker einfliegen. Ueli Maurer, der Schweizer Verteidigungsminister beispielsweise, besucht jährlich die Schweizer Soldaten zu Weihnachten im Kosovo. Über Sinn und Unsinn von solchen Truppenbesuchen hat sich David Vogel mit Hubert Annen unterhalten. Der Militärpsychologe doziert an der Militärakademie der ETH Zürich.
Herr Annen, warum schickt eine deutsche Bundeswehr oder auch die Schweizer Armee prominente Politiker oder Kulturschaffende in ein Konfliktgebiet?
Das ist natürlich in einem gewissen Maße auch als Fenster in die Heimat zu verstehen. Da werden auch bestimmte Bedürfnisse der Soldaten angesprochen. Ein Campleben, das ist mit der Zeit oft sehr eintönig. Also die haben ein Bedürfnis nach Zerstreuung. Und dann das andere ist natürlich, es ist eine symbolische Handlung. Das heißt, wir haben euch nicht vergessen. Wir tun etwas für euch. Wir verstehen euch, um hier diese Verbindung herzustellen. Weil, wie ich aus Gesprächen auch mit einsatzerfahrenen Soldaten weiß, fühlt man sich gelegentlich dort im Einsatz etwas latent unverstanden und denkt da, die Schreibtischtäter in der Heimat haben keine Ahnung, was einen da alles erwartet. Und deshalb ist eben dieses Fenster in die Heimat ganz wichtig.
Aber hat es nicht auch etwas Doppelzüngiges? Ein Politiker oder ein Kulturschaffender, die setzen sich für wenige Stunden in ein Flugzeug, drücken ein paar Hände, geben ein kleines Konzert. Ist das nachhaltig genug, Ihrer Meinung nach?
Da haben Sie natürlich völlig recht. Das ist eine Gratwanderung. Und ich würde mal sagen, es ist stark davon abhängig, wie sich die betreffende Person dann vor Ort verhält, ob es ihr gelingt, die Truppe für sich zu gewinnen. Das kann natürlich mit kleinen, beispielhaften Handlungen sein, indem jetzt diese prominente Person eben auch im Camp übernachtet und vielleicht gewisse Einbußen im Komfort auf sich nimmt. Das kann schon sich sehr positiv auf die Akzeptanz dieser Person auswirken. Und wenn man natürlich dann einfach als Soldat eben in diesem Gefühl des Unverstandenseins dann noch so eine Person sieht vor Ort, die sich da überhaupt nicht einfügt in das ganze Geschehen und nur rasch so eine Proforma-Handlung vollbringt, dann wird das natürlich durchaus auch gegenteilige Auswirkungen nach sich ziehen können.
Heute sind Soldaten in Afghanistan oder Schweizer Soldaten im Kosovo eigentlich ständig digital vernetzt. Die Heimat ist nicht mehr so weit weg entfernt. Für wen wird eigentlich der Truppenbesuch inszeniert? Für die Daheimgebliebenen, die vielleicht kritisch zum Einsatz stehen? In Deutschland ist der Pazifismus immer noch ein großes Thema. Oder doch eigentlich nur der Soldat in Afghanistan, im Kosovo?
Ich würde mal sagen, das Letztere steht schon im Vordergrund. Es geht auch darum, dass man den Soldaten ein besonderes Erlebnis verschafft, dass sich die Soldaten vielleicht sogar auch denken, ja, das bekommen die anderen zu Hause nicht. Diese Person, diese Künstlerin oder wer auch immer, die kommt jetzt nur für uns singen und zu Hause müsste ich ganz viel Geld bezahlen dafür. Und das gewissermaßen auch als Vorteil seines Daseins einschätzt. Das ist einmal ein Punkt und damit einhergeht natürlich auch das Emotionale. Ja, das ist natürlich dann schon etwas anderes, als wenn man eine E-Mail oder sonst was erhält in unserer digitalen Welt. Wir reagieren ja auch anders, wenn wir auf den Geburtstag eine handgeschriebene Karte erhalten, als irgendetwas Elektronisches. Also das ist sicher das Emotionale, das hier im Vordergrund steht. Aber natürlich, gerade wenn Politiker sich auf solche Reisen begeben, ist es natürlich auch logischerweise ein Signal gegenüber den Daheimgebliebenen, dass man zu diesem Einsatz steht und dass man das auch unterstützt.
Der Militärpsychologe Hubert Annen, er lehrt an der Militärakademie der ETH Zürich.
SRF 2 Kultur mit den Kulturnachrichten, am Mikrofon David Vogel. Eine seltene Nachricht hat die Leitung des Hechtplatztheaters aus Zürich überrascht. Ein Unbekannter hat der Komödienbühne einen kleinen Teil seines Vermögens, nämlich rund 20.000 Franken, vermacht. Es war die Willensvollstreckerin des Verstorbenen, eine Bank im Kanton Thurgau, die das Theater darüber informiert und den Betrag in Aussicht gestellt hat, wie der Tagesanzeiger berichtet. Am Hechtplatz, das zum ersten Mal mit einer Erbschaft bedacht worden ist, kennt man den Gönner nicht, vermutet wird ein einstiger Stammgast. Die anderen größeren Kulturinstitutionen der Stadt Zürich kommen regelmäßig in den Genuss von Erbschaften. Jahr für Jahr zu oberst in der Gunst der Erblasser steht das Museum Riedberg. Barbara Streisand, eine der erfolgreichsten Sängerinnen der modernen Unterhaltungsindustrie, konnte gestern Abend in Jerusalem trotz freudigem Anlass nicht mit Kritik zurückhalten. Gestern Abend also, da wurde ihr in der Hebräischen Universität die Ehrendoktorwürde verliehen. Da nutzte die US-Sängerin die Gelegenheit, um die Geschlechtertrennung im orthodoxen Judentum anzuprangern. Sie bezeichnete es als verstörend, wenn etwa Frauen von Orthodoxen gezwungen würden, im Bus hinten zu sitzen oder beim Versuch, an der Klagemauer zu beten, tätlich angegriffen werden. Die Sängerin, selbst Jüdin, räumte jedoch gleichzeitig ein, dass auch in den USA noch keine volle Gleichstellung von Männern und Frauen erreicht sei. Der Sprachgebrauch rund um Social Media macht auch nicht Halt vor legendären Werken wie das Oxford Dictionary. Das Verb to tweet heißt jetzt auch im Englischen nicht mehr nur zwitschern. To tweet bedeutet jetzt auch, einen Eintrag beim Internet-Kurznachrichtendienst Twitter zu machen. Der deutsche Duden war da schneller. Dort ist der Tweet bereits seit längerem als Nachricht aufgeführt, die bei Twitter versendet wird. Auch das Verb twittern steht im deutschen Duden.
Das gab's noch nie. Eine junge Schweizerin gewinnt den wichtigsten Stückepreis des deutschsprachigen Raums. Die frisch ausgezeichnete Theaterautorin ist gerade mal 22 Jahre alt, heißt Katja Brunner, und sie steht exemplarisch für eine Generation junger Autorinnen, die keine Angst vor großen Themen haben. Andreas Kleuer erinnert sich an die Theaterstücke der Spielzeit 12-13, die bleiben werden.
Es war die große Überraschung zum Saisonende. Die blutjunge Zürcherin Katja Brunner gewinnt den Dramatikerpreis bei den Mülheimer Theatertagen und obsiegt damit über gestandene Künstler wie Elfriede Jelinek, Franz Xaver Krötz und Moritz Rinke. Katja Brunner ist die jüngste Preisträgerin bei den Mülheimer Theatertagen und sie war die jüngste Teilnehmerin in der Geschichte dieses wichtigsten Dramatikerwettbewerbs im deutschsprachigen Raum. Was ist es für ein Stück, mit dem die junge Autorin die Jury von Theaterfachleuten überzeugte? Es ist ein bildmächtiger, sprachlich origineller und thematisch hoch ambitionierter Text. Von den Beinen zu kurz, so heißt das Stück, verhandelt ein schwieriges Thema, nämlich Kindsmissbrauch. Katja Brunner geht es klug an. Sie klagt nicht an, sie weicht auch unheimlichen Ambivalenzen nicht aus, wenn sie Täter- und Opferkategorien durcheinanderbringt und das missbrauchte Mädchen seinen Tätervater als die Liebe seines Lebens behauptet. Katja Brunner weiß nicht so sehr, sondern sucht, über Bilder zu verstehen.
Der Doktor lächelt, greift in seinen Kittel, zaubert etwas hervor. Er meint, zum Nachtisch. Es ist etwas aus Haut gemacht, prall, rötlich, wurstig. Ich denke, Blutwurst, Bratwurst, Wienerwürstchen, Papawurst. Bei Papawurst bleibe ich stehen, da unwillkürlich ein Lächeln. Ich glaube, es transportiert sich nach draußen. Ich frage mich, ist die gezuckert?
In kurzen Szenen und in einer Sprache, die gleichsam aus dem Körper herausschießt, konfrontiert Katja Brunner die Innenwelt des Mädchens mit Außenwelten, Märchenbildern, Erzählungen vom Arztbesuch oder dem drastischen Selbstmord des Vaters. Sie sagt dazu:
Ich denke, da muss man grundsätzlich zuerst dazu sagen, dass ich das in der Zeit nach Natascha Kampusch, nach Fritzl, während diese irischen Missbrauchsfälle in der Kirche ans Tageslicht kam, geschrieben habe. Das war damals ziemlich in der Luft, so ein bisschen feinstaubmäßig.
Entstanden ist das Stück Von den Beinen zu kurz in dem Dramatikerförderprogramm Dramenprozessor, an dem mehrere Schweizer Theater beteiligt sind, federführend die Zürcher Winkelwiese. Katja Brunner reiht sich damit ein in eine Generation von jungen Dramatikern und Dramatikerinnen, die vor den ganz großen Themen nicht zurückschrecken. Eine Zeit lang sah es so aus, als ob Schweizer Jungdramatiker sich vorzugsweise mit urbanen Beziehungsproblemen beschäftigten. Das trifft in den neuen Stücken der jüngeren Generation jedenfalls nicht zu, die gern zu grundlegenden Stoffen greifen und zu denen etwa auch Daniela Janic, Daniel Metzger oder Lukas Linder zählen. Oder die zweite große Newcomerin der Saison, die Autorin und Regisseurin Anna Pabst, die in ihrem Stück Die Gottesanbeterin Fragen um Glauben und Religion auf die Bühne bringt.
Aha, also ihr wollt erst eine Lehrstelle finden und dann euer Seelenheil? Das heißt aber, das Pferd von hinten aufzäumen. Nein, wir werden jetzt für unsere weitere gemeinsame Zeit beten. Bitte faltet eure Hände.
Anna Pabst geht dabei ähnlich vor wie Katja Brunner. Auch sie weiß nicht von Anfang an, sondern sucht, über Theaterbilder zu verstehen, indem sie unvereinbare Welten kontraststark gegeneinander setzt.
Tanzen und dazu singen, das müssen beispielsweise Operettendarsteller können. Nun hat man herausgefunden, dass es auch im Tierreich eine Art gibt, die dies gleichzeitig und auf hohem Niveau kann. Der Leierschwanz. Was dieser Vogel sonst noch alles kann und was wir Menschen von ihm lernen können, zeigt der Bericht von Anita von Mond.
Diese Klänge zum beschwingten Walzer hat nicht etwa ein Computer produziert, sondern ein Leierschwanz. Ein Graurückenleierschwanz genau genommen. Dieser fasanähnliche Vogel lebt in Australien und dort stiftet er oft Verwirrung. Denn er imitiert täuschend echt Geräusche, von der Fotokamera bis zur Alarmsirene. Kaum zu glauben, doch diese Töne kommen aus einem Schnabel. Noch faszinierender ist, wie die Leierschwanzmännchen tanzen, um Weibchen zu beeindrucken. Dieser Vogel ist nämlich das einzig bekannte Tier, das Geräusche mit rhythmischen Bewegungen kombiniert, und zwar auf höchstem Niveau, sagt Anastasia Dayal von der Australischen Universität Canberra.
One thing that's particularly interesting about the lyrebird is that he performed this elaborate song and dance display. It's coordinating a set of dance movements with a set of different songs.
Ein ganzes Repertoire an Tönen und Bewegungen verwenden die Leierschwanzmännchen in ihrer Balz-Performance. Doch alle halten sich an die gleichen vier Strophen. Die erste kennen wir schon.
While he's singing this particular song, he has his tail spread out over his head like a veil.
Zu diesen Techno-Klängen, sagt die Forscherin, halte der Vogel die Schwanzfedern über den Kopf wie einen Schleier. Dazu bewegt er sich hin und her. Dann geht er über zu den Strophen 2 und 3. Nun schlägt er mit den Flügeln, hüpft und stellt den Schwanz auf.
It looks a bit like a mohawk haircut.
Das sehe aus wie ein Irokesenhaarschnitt. Nach einigen Variationen kommt der Vogel stehend mit gespreiztem Schwanz zum Schluss. Für die Biologin Anastasia Dayal ist klar, der Tanz des Leierschwanzes lässt sich mit dem Tanzen der Menschen vergleichen. Die Darbietung sei genauso anspruchsvoll in der Denkleistung wie in den Bewegungen. Und sie sei wohl erlernt, nicht angeboren. Vorläufig bleibt es ein Rätsel, warum im Tierreich nichts Vergleichbares bekannt ist. Sicher ist, auf sehr viel einfacherem Niveau vollführen auch andere Tiere akustisch begleitete Bewegungen, Störche zum Beispiel oder manche Singvögel und Spinnen. Und alle haben sie das gleiche Ziel, sich fortzupflanzen. Für Anastasia Dayal heißt das, Tanzen und Singen hat eine wichtigere biologische Funktion als oft angenommen. Tanzen zu Musik sei nicht, wie viele Menschen meinten, einfach Zeitverschwendung, sagt die Biologin, sondern trage dazu bei, sich mit Partnern zu verbinden und soziale Beziehungen aufrechtzuerhalten. Wir dürften uns daher ruhig etwas öfter dem Singen und Tanzen hingeben, findet die Forscherin. Dafür spreche auch eine weitere Beobachtung der tanzenden Leierschwänze.
Sometimes lyrebirds will dance the wrong dance movement to the wrong song. They seem to look like they're making mistakes.
Sogar diese tanzerprobten Vögel würden manchmal Fehler machen, sagt Anastasia Dayal. Und das wäre doch eigentlich für vermeintlich schlechte Tänzer der Spezies Mensch eine Ermutigung, es wieder mal zu versuchen mit einem Tänzchen.
Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind und den Tanz des Leierschwanzes auch sehen möchten, dann schauen Sie sich das Video an auf unserer Webseite unter srf.ch/wissen. Vor genau 25 Jahren brachte Hollywood den Film Rain Man in die Kinos. Der Streifen sorgte für Furore, denn noch nie wurde die Geschichte eines Mannes mit autistischen Störungen so intensiv auf der großen Leinwand nacherzählt. Heute weiß man, der Film hat nicht nur Kino, sondern auch Medizingeschichte geschrieben. David Vogel.
Ja, damals 1988 muteten die bewegten Bilder eines Autisten noch exotisch an. Der Schauspieler Dustin Hoffman spielte einen sozial unterentwickelten, aber gleichzeitig genialen und sympathischen Autisten. Damals wusste man in der breiten Öffentlichkeit eher wenig über diese Krankheit. Heute, 25 Jahre nach Rain Man, ist vieles anders. Autismus wird von manchen als eine Modekrankheit der Gegenwart bezeichnet, zusammen mit ADHS oder Burnout. Autismus habe ein erschreckendes, ja epidemisches Ausmaß angenommen, schreibt die Neue Zürcher Zeitung in einem Artikel über eine Tagung an der Universität Zürich. Thema dieser Veranstaltung war Autismus als klinisches, aber auch kulturelles Phänomen. Der Film Rain Man sei ein Autismus-Event gewesen. Erster Film habe das Thema auf die soziale Agenda gesetzt und den medizinischen Blick auf die Krankheit neu geschärft. Rain Man habe als kulturelles Werk somit nicht nur das Wissen über Autismus transportiert, sondern das Wissen wurde zum Teil neu geschaffen.
Neu schaffen ist vielleicht auch das richtige Stichwort für den heutigen Besuch von Barack Obama in Berlin. Das Verhältnis zu Deutschland und zu Europa ist ja angespannt.
Ja, 50 Jahre nachdem sich John F. Kennedy mit dem Satz «Ich bin ein Berliner» in die Geschichte Deutschlands eingebrannt hat, versucht heute Barack Obama vor dem Brandenburger Tor vom Kennedy-Mythos zu profitieren. Die Erwartungen an die Rede, die sind hoch, aber das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland hat in den letzten Tagen und Wochen arg gelitten. In keinem anderen Land wurde die Sammelwut amerikanischer Nachrichtendienste so scharf kritisiert wie in Deutschland. Und dafür hat der New York Times-Kolumnist Roger Cohen Verständnis. Die Nazi- und Stasi-Zeit habe dazu geführt, dass die Privatsphäre in Deutschland ein wichtiges Gut sei. Ich bin ein Berliner. Damit wollte Kennedy aussagen, dass die USA und Deutschland einen gemeinsamen Gegner im Kalten Krieg haben, die Sowjetunion. Heute, 50 Jahre später, zeigt der neueste Datenskandal, dass Deutschland und die USA über globale Bedrohungen nicht mehr gleich denken. Das Gleichgewicht zwischen Sicherheit und persönlicher Freiheit müsse darum neu ausbalanciert werden, so Roger Cohen in seiner Kolumne. Was heißt das konkret für die Rede Obamas in Berlin? Obama müsse aufzeigen, dass das Sammeln von privaten Mails aus seiner Sicht verhältnismäßig war, aber er müsse auch eingestehen, dass die USA im Kampf gegen den Terror die Balance zwischen persönlicher Freiheit und Sicherheit verloren hätten. Für dieses Bekenntnis gäbe es keinen besseren Ort wie Berlin.
Schreibarbeit ist Lebenszeit. Das ist das Credo des Basler Schriftstellers Roger Monrat. Zunächst schrieb er deswegen Manifeste und Pamphlete und begründete mit die Wochenzeitung WOZ. Seit bald 30 Jahren aber konzentriert sich Monrat nun auf das literarische Schreiben. Das Marienbadspiel und ein Mercedes für Mariam Pole heißt sein neuestes Buch. Monika Scherer nimmt uns mit auf die Reise.
Zu Beginn des Berichts, wie Roger Monnerer sein 160 Seiten starkes Büchlein nennt, sitzen wir mit zwei älteren Herren im ICE von Basel nach Mannheim. Die beiden kennen sich nicht, noch nicht. Doch die Ähnlichkeit ihres Verhaltens macht sie auf Anhieb zu Verbündeten.
Beide lesen. Aus ihren Büchern aufblickend, versuchen sie in der Spiegelung der Fenster herauszufinden, was der andere liest. Es kann nicht ausbleiben, dass sie sich dabei ertappen. Sie nicken einander mit einem kleinen Lächeln zu.
So beginnt eine Freundschaft. Der eine Herr heißt René Dubois, lebt in Basel und recherchiert für ein Buch über den Rhein, erfahren wir einige Seiten später. Der andere, Gianluca Pelli aus Karlsruhe, darf in Mannheim einen gebrauchten Mercedes entgegennehmen, als Honorarzahlung für einen Werbejob. Einziges Problem, Pelli kann nicht fahren, Dubois schon. Und als dann Pelli kurze Zeit später für die Georg-Büchner-Vereinigung in Marienbad ein Hotel besichtigen muss, fährt also Dubois seinen neu gewonnenen Freund Pelli in dessen März durch das alte Europa. Ja, und wir sitzen als Begleiter im Fond, hören ihrem Schwadronieren zu über die Vorzüge des Mittelalters, über die Auswirkungen des technischen Fortschritts und wir treffen mit ihnen Aktivisten der Organisation PLN. Das steht für Projekt Landnahme, eine Gruppierung, die sich stark macht für die lokale Lebensmittelproduktion, also Fischen, Metzgen, Pflanzen, Ernten, wie anno dazumal. So gut zu Recht. Wer die literarische Ausfahrt bis hierhin mitgemacht hat, ist womöglich leicht eingedöst, ob Monneras gemütlichem Tempo. Oder aber ihm schwirrt der Kopf vor lauter Mitdenken, mit aus dem Fenster schauen und mit über alles Mögliche reden. Monneras Schwadronneure Pelli und Dubois sind im Geiste nämlich die kleinen Brüder von Flauberts Bouvard und Bécuchet. also diesen zwei Pariser Bürogehilfen, die im 19. Jahrhundert vom Blitzschlag der Freundschaft getroffen werden, sich gemeinsam aufs Land zurückziehen und sich dort allen möglichen Wissenschaften widmen. Ohne Erfolg. Flauberts satirischer Roman über zwei gescheiterte Dilettanten blieb unvollendet, im Gegensatz zu Roger Monnerats Bericht. Seine zwei Hauptfiguren Belli und Dubois passieren mit ihrem schwarzen Mercedes irgendwann, also genau gesagt auf Seite 83 der Hälfte des Büchleins, die tschechische Grenze. Und hier nimmt die Geschichte richtig Fahrt auf. In Marienbad treffen unsere zwei älteren Herren auf ihr A und O, auf Anna und Olga Stanek. Eineiige Zwillinge, zwei stattliche Frauen, die sich aufs Haar gleichen und den beiden Männern gehörig Eindruck machen.
Da eins zum anderen gekommen war, hatte sich ein drittes wie von selbst ergeben. Am Morgen standen zwei Männer unter der Küchentür und wussten nicht, welche der beiden Frauen, die ihnen vom Küchentisch entgegenblickten, in der Nacht zu welchem von beiden ins Bett gekommen war. Und da jeder im Sinne hatte, der Frau, die ihn in liebender Umarmung aufgenommen und verschlungen hatte, das Herz vor die Füße zu legen, ein Herz voller Dankbarkeit, Zärtlichkeit, Wehmut und einem großen Anfang von Liebe, geschah beiden dasselbe. Ein kalter Luftzug existenzieller Vergeblichkeit streifte sie.
Vor Ort dabei zu sein, wie sich die beiden Herren von den Zwillingsfrauen um den Finger wickeln lassen, dafür allein lohnt sich die Fahrt mit Roger Monnerats Bericht von Karlsruhe nach Marienbad. Und dass wir daneben auch noch Zeugen werden einer kalbernden Kuh, ist zusätzlich schön. Roger Monnerat, dieser Basler Schriftsteller mit Markenzeichen Schlapphut, zeigt sich mal wieder als lausbübischer Schelmenromanschreiber, als einer, der das Mäandern lieber mag als die Schussfahrt. Übrigens, der schwarze Mercedes, der fährt dann noch ein Stück weiter nach Osten ins litauische Marijampolė, dem europäischen Umschlagplatz für Gebrauchtwagen. Ja, und die Liegenschaft der Georg-Büchner-Vereinigung, der eigentliche Grund der Reise nach Marienbad, nun, die fällt einem Brand zum Opfer. Vielleicht heißt das Buch ja auch deshalb das Marienbad-Spiel, denn das spielt man mit 16 Zündhölzchen.
Das Marienbadspiel und ein Mercedes für Marienpolé von Roger Monnerat ist im Bilger Verlag erschienen.
100 Sekunden Wissen.
Schreiben Sie, was Sie nicht vergessen dürfen, auf kleine gelbe Zettel, solche, die Sie dann an den Computerbildschirm kleben, oder schreiben Sie diese Zettel auf dem Computer auf kleine gelbe Zettel. Wenn eine Computernotiz aussieht wie eine Notiz aus Papier, dann handelt es sich ums Skeuomorphismus. Kürzlich ist ein kleiner Glaubenskrieg ausgebrochen, wie sinnvoll Skeuomorphismus denn ist. Patrick Bürgler zu den Gründen für den Streit.
Skeuomorphismus begegnet uns an vielen Orten. Es ist die billige Spanplatte, die aussieht wie aus edler Eiche geschreinert, oder das Plastiketui, dessen Oberfläche Krokodilleder imitiert. Skeuomorphismus ist kurz gesagt ein Gegenstand, der die Gestalt eines anderen, oft älteren und vertrauten Gegenstandes nachahmt. Skeuomorphismus wird oft beim Design von Software eingesetzt, der Papierkorb zum Beispiel, wenn unnötige Dateien gelöscht werden oder wenn im E-Book-Reader wie im richtigen Buch geblättert wird. Aber damit soll jetzt Schluss sein. Das ließ vor kurzem die Firma Apple verlauten. Notizbücher mit Linien und Spiralbinder und Ähnlichem seien, wie es jetzt heißt, Unsinn und unnötig. Ausgerechnet Apple, deren verstorbener Chef Steve Jobs ein Pionier und großer Verfechter des Skeuomorphismus war. Die Ankündigung löste denn auch einen kleinen Glaubenskrieg aus. Die Verfechter des Skeuomorphismus betonen, wie hilfreich dieses Design sei, um sich in der digitalen Welt zurechtzufinden. Es leuchtet eben sofort ein, den Abfall in einen Papierkorb zu werfen. Apple dagegen will jetzt einfacheres Design, das die Funktion betont. Unnötiger Ballast soll weg. Denn den gibt es auch. Wenn beim Speichern eines Fotos das Entwickeln eines Polaroid-Bilds nachgeahmt wird, dann nervt das mit der Zeit nur noch, weil der Speichervorgang dreimal so lange dauert als nötig. Auf dem Computer mag also bald Schluss sein mit Skeuomorphismus. Aus unserem Alltag verschwinden wird er aber sicher nicht. Das Verlangen nach mehr Schein als Sein wird als urmenschliches Bedürfnis dafür sorgen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.